Bitte.
Gut, danke. Wir wollen also noch eine Viertelstunde in die Haftarah hineinschauen. Ihr dürft ruhig eure Mikrofone ein bisschen einschalten, vor allem falls ihr nicht allzu viel Hintergrundgeräusche habt, weil vielleicht möchte ich von euch auch gerne etwas wissen. Wir haben eine Haftarah nach der aschkenasischen Tradition aus dem Propheten Amos. Theoretisch haben wir ja diese Woche zwei Parashot. Wir haben Achrei Mot und wir haben Kiddushim. Und es ist in solchen Fällen so, dass die Haftarah, die Haftarah für Achrei ist, gelesen wird, obwohl das unüblich ist. Normalerweise sagen wir immer, die zweite Parasha kriegt die Haftarah. Das ist jetzt nicht der Fall. Das heißt, wir sind mit unserer Haftarah jetzt auch relativ nahe bei dem, was in der Parasha gerade besprochen wurde, allerdings nur relativ nahe, weil es ist die Haftarah, die sich eigentlich auf die Parasha Achare bezieht. Das heißt, dass die arme Parasha Kiddushim jetzt leider von uns ein bisschen vernachlässigt wird, kann man nichts machen. Aber wir wollen uns das kurz anschauen. Wir haben den Schluss des Propheten Amos aus Haftarah. Vom Buch Amos 9, 7 bis 15. Das ist ziemlich kurz. Weil es ziemlich kurz ist, können wir nicht nur, sondern müssen wir auch ein bisschen uns den Zusammenhang anschauen, wovon da eigentlich vorher die Rede ist. Weil ich habe gesagt, schon manchmal bezüglich Haftarot, dass die Haftarot oft die Schwierigkeit haben, dass der Text mittendrin wo anfängt. Und wenn man den Kontext nicht hat, wovon der eigentlich vorher gerade geredet hat, tut man sich eventuell ein bisschen schwer zu verstehen, worum es da eigentlich geht. Ich glaube, das wird gleich ziemlich deutlich werden, wenn wir uns das jetzt anschauen, dass das hier der Fall ist. Jetzt möchte ich aber von euch einmal wissen, darum habe ich gemeint, ihr müsst nicht alle die Mikros abschalten, möchte ich von euch einmal wissen, was wissen wir über den Propheten Amos? Wir hatten zwar schon eine Haftarah über ihn, da habe ich, glaube ich, auch ein paar Kleinigkeiten über den Propheten Amos gesagt, aber nicht allzu viel. Also vielleicht wisst ihr mehr oder vielleicht wisst ihr das, was wir damals gesagt haben, falls ihr dabei wart. Das trifft jetzt nicht auf alle zu. Zur Parashat Vayeshev hatten wir aus dem zweiten Kapitel von Amos einen Abschnitt. Da ist er uns schon einmal begegnet. Wann hat denn dieser Prophet Amos gelebt und was wissen wir denn über den? Oi, alle Mikrofone sind stumm. Der Prophet Amos ist einer von vier Propheten, die gleichzeitig, fast gleichzeitig, aber ungefähr zur gleichen Zeit in der Königszeit aktiv sind, was eine interessante Welle von Nevoah ist in der jüdischen Geschichte. Zur Zeit des Königs Usiahu im Südreich und zur Zeit eines Königs Jeroboam im Nordreich, da tut sich's, da gehen gleich mehrere Propheten spazieren. Anscheinend wollte da der liebe Gott den Menschen besonders intensiv eine Botschaft mitgeben. Jetzt, wenn mehrere Propheten gleichzeitig aktiv sind, haben wir natürlich auch das Gefühl, jetzt muss irgendwie eine gewisse Arbeitsteilung zwischen denen sein. Warum treten mehrere Propheten gleichzeitig auf? Wahrscheinlich wendet sich der eine an eine bestimmte Bevölkerung und der andere an eine bestimmte Bevölkerung. Wir kennen das übrigens in einer ganz anderen Art, viel, 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 viel später, bei den Propheten Haggai und Zecharia, die völlig gleichzeitig auftreten und sogar das gleiche Thema behandeln, nämlich die Wiedererrichtung des zweiten Tempels in deren Fall. Und wo Haggai sich einfach an eine andere Zielgruppe in der Bevölkerung, nämlich die Führungsschicht, die Gebildeteren, wendet, während Zecharia sich mehr an das breitere Volk wendet. Also so kann man sich das jetzt vielleicht hier auch vorstellen, dass von diesen mehreren Propheten, das ist Jesaja, das ist Micha, Hosea und eben unser Amos, die mehr oder weniger gleichzeitig in der gleichen Epoche auftreten, dass die verschiedene Schwerpunkte haben und sich an verschiedene Zielgruppen wenden. Und wir sind ja hier in der Königszeit, wo das Reich geteilt ist. Wir haben das Nordreich, das mit dem Götzendienst leider besonders intensiv unterwegs war, weil dadurch, dass das Nordreich nicht Jerusalem hatte, mussten sie natürlich was anderes sich einfallen lassen. Also haben sie Altäre anderswo errichtet als in Jerusalem. Außerdem kommt beim Nordreich dazu, dass das Nordreich ganz extrem beeinflusst wird durch die assyrische Expansion in dieser Zeit. Und wir sind ja in einer Phase, wo das Assyrische Reich kurzfristig mal seine Expansionsgelüste ein bisschen einbremst und den potenziellen Vasallstaaten, die also westlich von Assyrien liegen und die noch zu erobern wären sozusagen, mal Luft lässt, was bewirkt, dass sich das Nordreich in dieser Phase ganz gut entfalten kann. Und man eine gewisse Phase von Wohlstand, von Ruhe, von Frieden hat. Im Südreich erst recht, wir haben das im Zusammenhang mit dem Propheten Jesaja besprochen, dass Jesaja auftritt zur Zeit des Königs Uzziahu in einer Zeit, in der die Menschen den Eindruck haben, alles läuft super. Es ist wirtschaftlich gut, es ist politisch gut, es geht uns gut, wir können uns aufführen, wie wir wollen und es geht uns trotzdem gut. Letzteres ist genau der Punkt, wo der Prophet dann einsetzt. Und in dieser Zeit sind wir jetzt, wo es auch im Nordreich zunächst einmal relativ gut ausschaut, wirtschaftlich gut ausschaut, politisch insofern ganz gut ausschaut, als die assyrische Bedrohung anscheinend eh nicht so arg ist, aber trotzdem vieles in der jüdischen Gesellschaft schiefhängt und im Argen liegt, wo die Propheten auftreten und sagen, Leute, wenn das so weitergeht, wird was Böses passieren. Das ist der Hintergrund, den wir hier haben, wenn wir beim Propheten Amos sind. Jetzt ganz konkret auf den Propheten Amos bezogen. Er spricht zur Gänze zum Nordreich. Okay, warum nicht? Jesaja spricht zur Gänze zum Südreich, zur Gänze zur Judäa. Also warum soll nicht einer zur Gänze zum Nordreich sprechen? Das Seltsame ist allerdings, dass der Prophet Amos aus dem Süden stammt. Es wird ausdrücklich am Anfang des Buches Amos gesagt, wo er herkommt, nämlich aus Tekoa. Das ist ungefähr dort, nicht genau dort, aber knapp daneben, ungefähr dort, wo auch heute eine Siedlung namens Tekoa ist, in der Nähe von in Gush Etzion. Und das ist in Jehuda. Der kommt aus dem Süden und wird vom lieben Gott geschickt, denen im Norden was zu sagen. Man kann sich schon ein bisschen denken, dass die Menschen im Norden da vielleicht nicht nur begeistert waren. Da kommt so einer dahergelaufen aus dem Süden und redet uns rein. Das war wahrscheinlich nicht die allerbeste Ausgangslage, um wirklich gut aufgenommen zu werden. Und Amos tadelt nicht nur das jüdische Reich Israel, er tadelt auch andere Nationen. Aber wenn er das jüdische Reich Israel tadelt, dann bezieht er sich sehr, sehr stark auf soziale Missstände. Und es gibt einen Höhepunkt, einen dramatischen, tragischen Höhepunkt in der jüdischen Geschichte in dieser Zeit, der im Buch Amos indirekt dauernd vorkommt, auch wenn nur indirekt, nämlich das Erdbeben. Es gab im 8. Jahrhundert in dieser Epoche ein ganz massives, starkes Erdbeben in Israel. Israel liegt auf einer Erdbebenlinie. Es gibt immer wieder in der jüdischen Geschichte massive Erdbeben in dem Land. Und eines der ganz berühmten Erdbeben ist das Erdbeben zur Zeit des Propheten Amos. Und der Prophet Amos sagt uns auch am Anfang des Buches, dass er 2 Jahre vor diesem Erdbeben angefangen hat zu prophezeien. Und dieses Erdbeben, das im Norden sein Epizentrum hatte, nördlich dessen, was heute Israel ist, muss das Epizentrum dieses Erdbebens gewesen sein. Man weiß darüber aus archäologischen Befunden heute relativ viel, weil archäologische Ausgrabungen auch die Spuren der Zerstörung gezeigt haben. Es war ein sehr intensives, sehr starkes Erdbeben, wo Häuser eingestürzt sind und alles Mögliche Schreckliche passiert ist. Und das Epizentrum dieses Erdbebens war im Norden. Das heißt, das Nordreich war auch stärker betroffen. Das heißt, bitte nicht, dass der Süden nicht betroffen war. Da waren ganz sicher auch große Zerstörungen in Judäa. Gab es eine Frage oder habe ich nur? Okay. Das ist der Hintergrund. Und der Prophet Amos kündigt die Zerstörung dieses Erdbebens an. Und wenn wir jetzt am Schluss des Textes sind und wenn wir nur die Haftarah lesen und all diesen Hintergrund nicht haben, dann unterstelle ich einmal, dass wir nicht allzu viel verstehen. Der Text setzt ein, schauen wir mal dort an, wo die Haftarah einsetzt. Der Text setzt ein am Schluss des Propheten Amos im 9. Kapitel, Vers Nummer 7. Halukivne kushi matem libne Israel ne Hashem, halu et Israel he'iliti mi eretz Mitzrayim uflishtiim mikaftor ve'aram mikayir. Seid ihr denn nicht wie die Kinder der Kuschim? Kusch ist Äthiopien bekanntlich. Für mich spricht also Gott. Ihr Kinder Israels, das Wort Gottes, hab ich denn nicht Israel heraufgebracht von Ägypten, so wie ich auch die Philister von Kaphtor und Aram von Kir herausgebracht habe? Super, kennen wir uns jetzt aus, wovon er redet? Nein. Also, das ist eine Stelle, wo es, glaube ich, ganz typisch ist, dass es für das Verständnis der Haftarah ganz nützlich ist, wenn man ein bisschen in dem Buch vorher schaut, was vorher noch gewesen ist. Wenn wir nämlich kurz davor schauen, kurz bevor die Haftarah einsetzt, dann ist der Prophet Amos bei seinem großen Thema, dass etwas Schreckliches geschehen wird, weil sich die Leute so sündhaft aufführen. Und er hat am Anfang des 9. Kapitels, 9.1, für die, die einen Tanach haben, hat er eine Vision. Er sieht Gott stehen über einem Altar. Der Altar kann ohne weiteres ein Altar sein, der im Nordreich gebaut wurde, weil das Nordreich hatte seine eigenen Kultstätten, vor allem Bethel, das auch beim Propheten Amos vorkommt. Und Gott wird eine große Zerstörung über das Land bringen. Und dann ist eine interessante Metapher, kurz bevor unsere Haftarah einsetzt, im Vers Nummer 5, 9. Kapitel, Vers Nummer 5. Hashem Tzevaot hanugea ba'aretz v'atamog ve'avlu kol yoshveva ve'alta kayeor kula ve'shak'ah kayeor mitzayim. Gott wird hier beschrieben als einer, der also das Land jetzt berührt, weil es ihm sozusagen reicht. Die Menschen haben zu viele Verfehlungen gemacht. Er berührt das Land und er schmilzt dahin. Und all seine Einwohner werden zerstört. Und es wird jetzt verglichen, die Zerstörung wie eine Überschwemmung. Es steigt wie ein Fluss, und zwar wie der Fluss von Ägypten, das ist bekanntlich der Nil. Also die Metapher ist, dass hier die Zerstörung kommt, wie die Nilüberschwemmung alles überflutet. Das ist natürlich eine Ankündigung dieses Erdbebens, dass das ganze Land tatsächlich eine Welle, damals wussten die Leute nicht physikalisch, was eine Welle ist, aber tatsächlich ist ein Erdbeben, breitet sich in Wellenform aus. Also wie eine Überflutung von Wasser erfasst diese Zerstörung alles. Und interessanterweise hat er hier die Metapher, das ist wie die Nilüberschwemmung. Ich habe mich ein bisschen gefragt, ob hier Ägypten und der Nil ein Symbol sein sollen. Und ich nehme an, ein bisschen wahrscheinlich schon. Nach dem einfachen Wortsinn kann man es natürlich einfach lesen als etwas Gewaltiges. Wir können uns durchaus vorstellen, dass die Menschen damals, wenn sie in der Region von Israel gelebt haben, war Ägypten nicht so weit weg. Man wusste, was die Nilüberschwemmung ist. Man wusste, da kommt ganz viel Wasser, überschwemmt ganz viel Land, dass das etwas sehr Mächtiges ist, wenn der Nil sein Hochwasser hat. Das wussten wahrscheinlich die Leute in der Region rundherum. Also ich kann das nach dem einfachen Wortsinn auch einfach als eine Metapher lesen, die sagt, da kommt etwas ganz Gewaltiges, so wie wenn der Fluss seine Überschwemmung hat und nimmt das ganze Land mit. Es hat aber natürlich auch ein bisschen den Klang von, naja, Ägypten, Nil, das klingt ein bisschen nach genau das, wo Juden nicht sein sollen. Und es ist vielleicht eine Assoziation für das falsche Leben, das die Menschen geführt haben vorher, dass sie sich zu sehr so aufgeführt haben, wie als wären sie noch in der ägyptischen Kultur, aus der sie raus sollten mit Matan Torah, als wären sie waren ja gerade im Nordreich sehr stark verhaftet in verschiedenen Formen von Götzendienst und der Nil war in Ägypten eine Gottheit. Also ich glaube, dass ein bisschen solche Assoziationen hier auch mitspielen. Aber jedenfalls, wenn wir diese Metapher jetzt hatten, dass die Zerstörung hier kommt, so wie das Nilhochwasser. Dann verstehen wir den Satz, mit dem unsere Haftarah beginnt endlich, weil die Haftarah hat begonnen mit einem Satz: Hallo, ihr liebe Israeliten, ihr seid doch für Gott so wie die Äthiopier. Das ist auf den ersten Blick komisch, warum werden wir mit Äthiopien verglichen? Noch dazu hat man manchmal im Tanach den Eindruck, dass Kusch auch despektierlich gebraucht werden kann. Die Äthiopier als ein Volk, das da irgendwo so weit weg in der Wildnis ist. Aber hier, glaube ich, ist es ziemlich klar, wenn wir vorher die Metapher mit dem Nil hatten, weil wo liegt Äthiopien? Geografie. Wer hat in Geografie aufgepasst? Wo liegt Äthiopien? Äthiopien liegt dort. Erstens liegt Äthiopien viel höher als Ägypten. Und Äthiopien liegt dort, wo ein Teil des Nils beginnt. Nämlich, der Nil hat ja bekanntlich zwei Flüsse, die ihn speisen. Der sogenannte Blaue Nil, einer von den Nilquellen, entspringt in Äthiopien, bildet dort irgendeinen See, von dem ich mir jetzt nicht gemerkt habe, wie er heißt. Man kann das im Internet nachlesen. Und Äthiopien liegt höher. Das heißt, wenn der Nil Hochwasser hat, dann ist in Äthiopien nicht Hochwasser, weil von dort kommt das Wasser erst. Also das Bild hier ist, ihr seid über dieser Zerstörung drüber. Ihr seid irgendwo, wo ihr auch geschützt sein könnt von den Zerstörungen, die dieses Hochwasser bringt. Ihr seid dort, wo dieses Wasser ausgeht. Oder ihr seid in einer höheren Lage. Äthiopien ist eines der höchsten Regionen von ganz Afrika und liegt viel, viel höher als dort, wo der Nil dann unten im Sudan und in Ägypten sein Hochwasser hat. Also das ist, glaube ich, hier das Bild, das die Kontrastmetapher ist zu dem Nilbild, das wir vorhin hatten. Und was ist jetzt eigentlich gemeint? Gemeint ist, also der Text geht jetzt weiter, die Augen von Hashem sind über diesem sündigen Königreich, das ihr sein werdet, seid, und ich werde zerstören von der Oberfläche der Erde und so weiter und so fort. Und es werden ganz viele Leute umkommen, das wird alles gesagt. Aber an diesem Tag wird dann auch aufgerichtet werden können die gefallene Hütte Davids. Das ist diese berühmte Metapher, die man zu Sukkot kennt. Und werde wieder die Ruinen reparieren und wieder etwas aufbauen, so wie in den Tagen von einst. Das heißt, das, womit der Prophet Amos hier schließt, ist, dass nachdem er das ganze Buch lang extrem getadelt hat, wie schrecklich schlecht die Menschen sich aufführen, kommt jetzt die Option, es ist zwar die Zerstörung da, Gott wird zwar alles das wird seinen großen Zorn entfalten, wegen all dem, was gewesen ist. Aber es gibt nachher die Chance eines Wiederaufbaus. Und die gibt es ganz besonders für Am Israel. Die gibt es vielleicht nicht so sehr für andere Völker, die der Prophet auch getadelt hat, sondern die gibt es ganz besonders für Am Israel. Und am Schluss der Haftarah haben wir dann so eine messianische Vision, Vers Nummer 13. Hineyamim Anavim und so weiter. Da wird derjenige, der pflügt, wird denjenigen, der erntet, treffen. Also es wird so viel Ernte sein, dass man kaum ist, man ist mit dem Ernten noch nicht fertig, wird schon angefangen auszusehen. Das ist das Bild. Und alles kann wieder gut werden. Jetzt, wir haben nicht viel Zeit, weil wir müssen vor dem nächsten Kurs rechtzeitig beenden. Aber ganz kurz, was ich sagen würde, dass hier die Einordnung ist, warum dieser Text Haftarah ist für Parashat Acharei. Einerseits haben wir hier dieses Motiv, das wir von Yom Kippur kennen, der in Acharei das große Thema ist, nämlich, dass es sehr wohl wieder gut gemacht werden kann, was schiefgegangen ist. Andererseits ist es ja so, dass sich Haftarot sehr oft auf das beziehen, was am Ende einer Parascha steht. Und wir haben zwar gesehen, dass in Parashat Acharei das große, große Thema der Yom Kippur-Tempelgottesdienst ist, aber am Schluss von Parashat Acharei gibt es einen anderen Abschnitt. Das letzte Kapitel von Parashat Acharei, das ist das 18. Kapitel von Vayikra, das hat diese etwas berüchtigte Liste, die man von Yom Kippur Leinen kennt, am Nachmittag zum Mincha von Yom Kippur ist das Haftarah, wo all die verbotenen sexuellen Beziehungen aufgelistet werden und wo es dann endet mit einer deutlichen Mahnung, dass man sich all diese Dinge nicht aneignen soll, die andere Völker, wie zum Beispiel Ägypten, holla, wir hatten in der Haftarah Ägypten und den Nil, dass wenn man sich diese Sachen nicht aneignen soll, die die gemacht haben, denn und auch nicht die Völker, die vorher im Land waren, die kananitischen Völker, weil die haben das Land damit Tamei gemacht und wurden deswegen vom Gott rausgeworfen. Und selbst sollen sich Juden bitte nicht so opfern. Und das ist im Grunde das, wovon der Prophet Amos auch spricht, dass sich die Menschen im Reich Israel so verhalten haben, dass sie das Land Tamei gemacht haben. Und dass sie, es kommt übrigens im Prophet Amos irgendwo in der Mitte des Buches, das Thema des Schmitterjahres, das nicht eingehalten wird, wegen geschäftlichen Profit nicht eingehalten wird und natürlich das Land dagegen wohl rebellieren wird. Also alles das wird angesprochen. Und das ist wohl der Zusammenhang mit der Parascha. Dass am Schluss von der Parascha angesprochen wird, dass die Leute sich so sündhaft verhalten könnten, aber ja nicht sollen natürlich, dass das Land sie wieder rauswirft. Und beim Propheten Amos wird das leider konkret, dass er sowohl nicht nur das Erdbeben ankündigt, sondern auch die assyrische Eroberung, die in Wirklichkeit doch vor der Tür steht, ankündigt, dass diese Dinge sehr wohl passieren können, weil sich die Leute so sündhaft verhalten haben. Was aber interessant ist, ist, es geht beim Propheten Amos in erster Linie um soziale Verfehlungen und gar nicht so sehr um das, was in Parashat Acharei angesprochen wird, um die verbotenen sexuellen Beziehungen, sondern der Prophet Amos hämmert vor allem auf den sozialen Missständen seiner Zeit herum, die also offensichtlich auch nicht so klein waren, dass Gott darüber hinweggesehen hätte. Und jetzt ist unsere Zeit um und das war es also zu Haftarah. Einige von euch sehe ich in 2 Minuten oder vielleicht